Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ich habe überlegt, es ist eine ganze Zeit her, dass ich bei euch war, voriges Jahr im Sommer. Wir sind einen längeren Weg miteinander gegangen durch das Buch Jona. Und Jens, du hast recht, es hat mich nicht so mehr losgelassen. Und ich dachte, da ich ja ab Januar bis Juni eine Pastorenvakanz übernommen hatte und dort jeden Sonntag auf der Kanzel stand, dachte ich, das ist ja auch eine Gelegenheit, sich noch einmal noch gründlicher mit diesem biblischen Buch zu beschäftigen. Ich habe also die Predigtreihe total nicht nur überarbeitet, ich habe sie erweitert, neu zusammengestellt und die Abschlusspredigt dieser Jona-Reihe, die möchte ich euch heute zur Verfügung stellen. Ich habe das Thema dieser Predigt überschrieben mit Abschied vom Jona-Denken. Ich möchte also heute grundsätzlich zusammenfassend, vielleicht hat ja der eine oder andere noch die Handflyer, die ich damals geschrieben habe, kann das alles nochmal nachlesen. Jetzt kam ich leider für heute nicht dazu, nochmal einen zu formulieren. Ich möchte heute grundsätzlich über dieses Buch zusammenfassend noch einiges weitergeben. Und ich habe mich gefragt, was macht man eigentlich, wenn man über ein ganzes biblisches Buch predigen möchte, was liest man davor? Wenn ich jetzt alle vier Kapitel im Zusammenhang lesen würde, dann wäre der Gottesdienst wahrscheinlich rum. Wir sind ja schon ziemlich spät in der Zeit dran. Und dann stieß ich durch Zufall auf eine ganz besondere Bibel. Ich halte nicht allzu viel von dieser Bibel. Aber in dem Fall spielte sie mir in die Hände. Es gibt nämlich eine sogenannte Bibel kompakt. Das ist eine Bibel in Kurzform. Da haben sich die Verfasser zur Aufgabe gestellt, jedes einzelne Kapitel der Bibel in einem einzigen Satz zusammenzufassen. Zumindest für das Jona-Buch fand ich das sehr originell, denn es löste mein Problem. Hören wir also das Jona-Buch jetzt zum Abschluss in Kurzform. Kapitel 1. Als der Prophet Jona vor Gottes Auftrag über das Meer fliehen wollte, ließ Jahwe einen schweren Sturm aufkommen, sodass Jona sich gezwungen sah, sich von Bord werfen zu lassen, um die restliche Besatzung zu retten. Kapitel 2. Damit er nicht ertrank, schickte Gott einen großen Fisch, der Jona verschluckte und ihn nach 3 Tagen und Nächten wieder an Land ausspie. Kapitel 3. Nun verkündete Jona doch noch seinen Feinden, den Assyrern, dass ihre Stadt Ninive nach 40 Tagen auf den Kopf gestellt werden sollte, woraufhin der König und seine Untertanen all ihr Unrecht bereuten und deshalb von Gott verschont wurden. Kapitel 4. Darüber wurde Jona sehr zornig und machte Gott Vorwürfe. Doch Jahwe machte ihm deutlich, wie wertvoll das Leben all dieser Menschen in seinen Augen ist. Liebe Gemeinde, jetzt haben wir praktisch das ganze Jona-Buch in wenigen Sekunden gehört. So kurz, so bündig kann das gehen. Und immer wieder begegne ich Christen, für die auch alles kurz und bündig ist. Ich meine damit, für die alles eindeutig ist. Sie wissen Bescheid. Und da gibt es bei ihnen auch fast keinerlei Interpretationsspielraum. Ohne den Hauch eines Zweifels, ob es die politischen Gegebenheiten sind, die sexualethischen Fragen, die weltweiten Gegebenheiten. Sie sind sich sicher, dass sie auf der richtigen Seite sind. Und Menschen, die anders denken oder gar noch anders leben, damit natürlich auf der falschen. Dahinter steckt ja letztlich nichts anderes als der Wunsch nach Eindeutigkeit. Und diesen Wunsch kann ich sehr gut verstehen. Ich hängte ihm ja jahrzehntelang an. Ich wollte immer eindeutig sein und verlangte es von anderen dann ebenso. Und immer wieder bin ich daran kläglich gescheitert. Am Ende entdeckte ich, dass mein Wunsch nach Eindeutigkeit nur einen ganz kleinen Schritt weit entfernt ist zu einem sehr engen Horizont oder biblisch gesprochen zu einem sehr engen Herzen. Und ich erkannte noch mehr. Zum Beispiel, dass Menschen wie ich, die ihren Glauben versuchen zu leben, besonders gefährdet sind. Gefährdet darin, Kampfchristen zu werden. Sich abzugrenzen und sich in unbarmherzige Rechthaberei zu verlieren. Glaubt mir, noch als aktiver Pastor brauchte ich viele Jahre, um diesen inneren Leistungsdruck abzulegen, immer alles klar und vor allem richtig zu regeln. Für mich und natürlich selbstverständlich auch für andere. Und mittlerweile werde ich jedes Mal sehr skeptisch, wenn ich mit Christen im Gespräch bin, die bei meines Erachtens zweitrangigen Streitfragen keine Luft dran lassen. Mitbrüder und Mitschwestern, so wie wir ja sagen, die sich ganz und gar sicher sind, was richtig und was falsch ist. Die sich auch sicher sind, wie die Bibel zu verstehen ist. Die sich sicher sind, wie die Bibel auszulegen ist. Andere Schriftverständnisse, andere Verstehensweisen sind für sie nicht akzeptabel. Es gibt für sie kein sowohl als auch. Es gibt nur richtig oder falsch. Glaubt mir, ich habe lange gebraucht, um bei mir selbst Folgendes erkennen zu müssen. Wenn ein Mensch mit einem gewissen Selbstvertrauen gesegnet ist, geht dieses manchmal eben im Glauben einher mit ebenso großer Unbarmherzigkeit. Heute werde ich deshalb immer hellhörig, wenn Menschen Pauschalurteile äußern und damit rigorose Abgrenzung. Ja, ich bekenne es. Ich kann mit Schwarz-Weiß-Denken nichts mehr anfangen und wehre mich vehement dagegen. Zumindest dann, wenn ich spüre, dass dahinter der Wunsch nach klaren Fronten steckt. Warum? Weil es für mich ein gefährliches Jona-Denken ist, womit wir beim Thema wären. Jona wünscht sich nichts anderes, als ich mir immer gewünscht habe. Eindeutigkeit. Er pflegt nämlich ein klares Freund-Feind-Schema und deshalb geht er auch nicht sparsam mit harten Urteilen um. Oh, wie gut ich das kenne. Das vierte Kapitel des Jona-Buches schildert ja die ganze Abschlussdiskussion zwischen Gott und seinem Problempropheten. Gott begegnet mir in diesem Kapitel, salopp gesagt, ihr Lieben, als ein hervorragender Psychotherapeut. Er versucht mit Jona das, was geschehen ist, regelrecht therapeutisch aufzuarbeiten. Gott will Jona einen Blick für einen neuen Lebens- und damit für einen ganz neuen Glaubensansatz eröffnen. Man könnte fast sagen, Jona liegt bei Gott auf der Couch, auch wenn er unter einem verdorrten Rizinus sitzt. Was tut denn ein guter Therapeut? Er gibt nicht Antworten. Ein guter Therapeut, merkt euch das, stellt eigentlich immer nur Fragen. Er macht nichts anderes. Weil die Antworten, die soll der Klient selber finden, weil nur die, die er selber findet, ihm weiterhelfen. Und so geschieht es hier in dieser Geschichte. Nichts anderes tut Gott. Gott setzt seine Fragezeichen und Fragen in der Diskussion zwischen ihm und Jona. Und damit fordert er ihn heraus, eigene Antworten zu finden. Gott lädt Jona ein, seine scheinbar unbewegliche Position zu überdenken. Und damit lädt Gott Jona letztlich ein, ihn, Gott selbst, besser kennenzulernen. Worin braucht eigentlich Jona Hilfe? Er braucht Hilfe in seinem Verständnis von Gott. Er braucht Hilfe in seinem ganz persönlichen Gottesbild. Er braucht eine Erweiterung seines Gottesbildes. Denn Jonas Gottesbild, an dem er sich bisher krampfhaft festhielt, ist eindimensional. Und dies stimmt weder vorne noch hinten, wie er schmerzhaft feststellen musste. Er wäre ja selbst fast daran zerbrochen und zugrunde gegangen. Der Gott, an den Jona glaubt, ist leider ganz, ganz anders, als Jona lieb ist. Und jetzt müsste ich eigentlich eine Predigt halten, genau über dieses Thema, dass Gott so ganz oft so ganz anders ist, als mir, Johannes Rosemann, lieb ist. Aber dies würde sicher mehrere Stunden dauern. In Kapitel 4, Vers 2 sagt Jona, ich wusste es, wörtlich im Hebräischen. Aha, Jona war sich also scheinbar seiner Sache sehr sicher. In den vorhergehenden Kapiteln hörten wir vom Schiffskapitän und dem König ganz anderes. Sie reden ja auch über Gott. Und wohl bemerkt, sie reden da über einen Gott, den sie gar nicht kennen, von dem sie nichts, aber auch absolut nichts wissen. Aber in ihren Aussagen über diesen fremden Gott steckt Hoffnung. Hoffnung, dass dieser fremde Gott vielleicht doch noch Barmherzigkeit hat. Aber für Jona ist das Wort vielleicht scheinbar ein Fremdwort. Was will Gott eigentlich von Jona? Er möchte nichts anderes, als dass Jona lernt, Gott zu respektieren. Das heißt, Gott einen freien Handlungsspielraum zugesteht, selbst dann, wenn Jona Gottes Handeln nicht versteht. Gott wünscht sich, dass sein Prophet ihn, Jahwe, besser kennenlernt und damit sein großes, liebendes Herz, das alle Menschen liebt, ohne irgendeine Ausgrenzung. Jona sagt zum Beispiel zu Gott, Gnade für Ninive? Gott, das geht jetzt überhaupt nicht, das geht viel zu weit. Und Gott sagt, nein, Jona, du gehst mir zu weit, weil du zu eng bist. Erziehungen, Erfahrung, Regeln, Normen und vor allem Glaubenstraditionen haben scheinbar das Gottesbild von Jona so sehr verengt, dass er überhaupt nicht mehr offen sein kann für Gottes aktuelles, für sein freies, ja für sein ganz spontanes Handeln. Klingelt's da bei euch? Bei euch, die ihr jahrzehntelang in einer Gemeinde groß geworden sind, tausende von Predigten gehört habt, klingelt's da? Erziehung, Erfahrung, Regeln, Normen, Glaubenstraditionen. Was hat das alles bei uns für Gottesbilder hinterlassen? Aber Gott, der in Kapitel 3 so eindrücklich seine herrliche Inkonsequenz der Liebe, ich liebe diesen Ausdruck, der so auf den ersten Blick so widersprüchlich klingt, ne? Der stammt von dem Theologen Eduard Haller, der spricht von der herrlichen Inkonsequenz der Liebe Gottes. Und dieser Gott, der im Kapitel 3 seine herrliche Inkonsequenz der Liebe hat aufleuchten lassen, dieser Gott lässt seinen Handlungsspielraum nicht begrenzen. Liebe Gemeinde, Gott ist ein beweglicher Gott und das bringt die Schwierigkeiten in unserem Glaubensleben mit sich. Das das unterscheidet diesen Gott von jedem Götzen. Gott lässt sich von uns Menschen seinen Bewegungsspielraum nicht beschneiden. Er reagiert im Bedarfsfall ganz anders, als uns lieb ist, auch wenn wir es nicht verstehen, wollen oder können. Ob es Jona oder mir passt oder nicht. Hand aufs Herz, erleben wir diesen Gott nicht oft genug so? Ich könnte ein Lied davon singen. Jona war bisher in seinen ganz engen Grenzen gefangen, in seinem eigenen, durch Tradition bestimmten Gottesbild. Und das, was er bisher von Gott wusste und gelernt hatte, daran hielt er sich krampfhaft fest. Das war sein Sicherheitsgeländer. Und jetzt sagt Gott, mein lieber Jona, da spiele ich nicht mehr mit. Ich spiele das Spiel, das du mit mir spielst, nicht mit. Diese Enge passt mir nicht, in die du mich da ins Korsett zwängst. Liebe Gemeinde, wenn ich das Buch Jona richtig verstehe, dann wünscht sich Gott, dass Jona großzügiger, dass er weiter, dass er barmherziger denkt und auch barmherziger lebt. Für Menschen und für Gott. Gott wünscht sich, dass er ein größeres Herz bekommt, eine Herzerweiterung sozusagen. Dass er nicht nur lernt, selbst von der grenzenlosen Gnade Gottes zu leben, sondern sie jedem anderen Menschen eben auch zugesteht, ob er an Gott glaubt oder nicht. Ja, dass er diese Gnade selbst lebt und weiterschenkt. Aber Gott hat es ja nicht so leicht mit seinem Propheten, nicht leicht, ihm sein Denken näher zu bringen. Was macht es eigentlich Jona so schwer, diese Lektion zu lernen? Jona braucht eine klare Abgrenzung zwischen seinem Volk und dem Rest der Welt. Ähnlich wie manche Christen heute. Jona will klare Kante zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch. Ähnlich wie manche Christen heute. Jona besteht darauf, dass Böses auch böse genannt und damit dann auch konsequent geahnt wird. Ähnlich wie manche Christen heute. Und Gott scheint für Jona genau diese Grenzen aufzuweichen. Weil Gott Ninive nicht bestraft, sondern begnadigt. Entdecken wir, liebe Schwestern und Brüder, es ist letztlich immer nur eine Frage der Perspektive. Jona sieht nur Sünder, die die Konsequenzen tragen müssen für das, was sie gelebt und getan haben. Gott sieht verirrte und hilflose Menschen, die ohne Hilfe von außen sich noch weiter verirren und am Ende selbstverschuldet zugrunde gehen. Jona geht es ums Prinzip. Gott geht es nicht ums Prinzip. Ihm geht es um die Menschen. Jona kann nicht nachempfinden, wie sehr Gott wirklich alle Menschen am Herzen liegen. Ein kleiner Blick ins Neue Testament. Unser Herr Jesus Christus erhebt genau diesen Vorwurf, den wir hier im Jona-Buch entdecken, gegenüber den Pharisäern. Jesus wirft ihnen vor, dass sie den Blick für die Menschen verloren haben. Den Blick für Gerechtigkeit, für Liebe, für Barmherzigkeit. Die Pharisäer, also die frömmsten und bibeltreuesten unter uns Frommen, damals wie heute genauso. Die hatten völlig ausgeblendet, dass die Liebe zu Gott und zu anderen Menschen der Kern seiner Weisungen oder Gebote, wie wir es nennen, sind. Und das gilt auch für Jona. Dieses gültig bis heute. Dieses gültig für dich, für mich, für uns. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen sind nicht voneinander zu trennen. Sie sind immer zwei Seiten der gleichen Medaille. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16 lesen wir, Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Das heißt, wenn wir Gottes Liebe an andere weitergeben, wenn wir also lieben, wenn wir Liebe erfahrbar werden lassen für andere, dann bleiben wir automatisch in Gott und in seiner Liebe. Dann pulsiert quasi seine Liebe in uns. Wir erleben sie unmittelbar in uns und durch uns wirksam für andere. Aber dann gilt eben auch der Umkehrschluss. Hier darf kein Punkt gemacht werden. Teilen wir Gottes Liebe nicht oder nicht mehr mit anderen Menschen, wohlbemerkt mit jedem anderen Menschen, dann lösen wir uns aus Gott heraus. Das ist die logische Konsequenz. Aber zurück zu Jona. Mit einem unberechenbaren Gott kann Jona nicht gut umgehen. Und ich persönlich habe da auch meine ganz großen Schwierigkeiten mit diesem unberechenbaren Gott. Und deshalb kann ich ja Jona auch so gut verstehen. Den Jona in mir. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie das Gespräch zwischen Gott und Jona ablief. Auf der einen Seite Jona, auf der anderen Seite Gott. Gott, du bist einfach nicht konsequent genug. Ich bin sauer, stinksauer. Wer A sagt, muss auch B sagen. Du hast wahrgenommen, wie böse Ninive war. Du hast ihre Vernichtung angekündigt. Jetzt musst du deine Drohung doch auch wahr werden lassen. Wenn du es nicht tust, wer soll dich überhaupt noch ernst nehmen? Also klare Kante, Gott. Zieh das Ding jetzt gnadenlos durch, damit man dir weiterhin glauben kann. Jona, ganz genau. So ist es. Es ist nichts anderes als die Gnade, die zwischen mir und dir steht. Die Gnade ist es, Jona, die uns beide gerade unterscheidet. Herr, denk doch mal an den Abschreckungseffekt. Wenn du Böses nicht ahndest, lädst du ja geradezu ein, Böses zu tun und immer weiterhin zu tun. Man muss doch klar zwischen Gut und Böse trennen. Gott, du musst eigentlich durchgreifen bei Ninive. Warum bist du hier eigentlich so ein Weichling? Mein lieber Jona, hast du schon mal nur eine Sekunde darüber nachgedacht, wenn ich bei dir das tun würde, was ich deiner Meinung nach bei Ninive tun soll? Also, wenn ich bei dir hart und kompromisslos durchgreifen würde, ist ja nur so eine Frage. Liebe Gemeinde, wenn in unserem Denken vermeintlich klare und eindeutige Regeln das Feld beherrschen, dann rückt Gottes dynamisches Handeln immer nach hinten in die zweite Reihe. Gott aber hat ein weites Herz. Er möchte Menschen voranbringen. Er möchte dich und mich voranbringen. Und deshalb interagiert er ja mit uns, so wie er mit Jona interagiert. An Jona ist dies für mich ganz sehr eindrücklich sichtbar. Gott hätte diesen einen Jona einfach links liegen lassen können. Aber Gott will ihn gewinnen, diesen einen Menschen gewinnen, so wie er eine ganze Stadt gewonnen hat. Er will Jona für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit gewinnen. Kreatives Handeln, unberechenbare Gnade, das zeichnet Gott aus. Und dies entzieht sich jeder menschlichen Festlegung, weil Gott sich nicht in unsere Regeln pressen lässt. Ich könnte es auf eine mathematische Gleichung bringen. Gott ist gleich eine Variable und keine Konstante. Und das, ihr Lieben, spiegelt sich schon in seinem Namen wider, diese Variable. Diese drei Konsonanten im Hebräischen JHW, von denen bis heute kein Theologe weiß, nicht einmal ein Rabbiner weiß, wie sie eigentlich ausgesprochen wurden und wie sie ausgesprochen werden, wir höchstwahrscheinlich mit den Vokalen E und A, also so hat sich der Name etabliert, als Jahwe gesprochen. Aber das weiß keiner. Es können auch genauso die Zeugen Jehovas Recht haben, die Jehova sagen, die ja auch nur diese drei hebräischen Konsonanten nehmen und mit Vokalen füllen. Also hier entdecken wir schon, der Name Gottes selbst, mit dem er sich vorstellt, ist eine Variable. Wir wissen ja nicht einmal, wie er genau übersetzt wird, weil es so viele Möglichkeiten wird. Bedeutet Jahwe nun, ich war, der ich war? Ich werde sein, der ich sein werde? Ich war, der ich bin? Wenn wir das, was wir im ersten Lied heute Morgen gesungen haben, ernst nehmen, denn da kommt der Name Gottes drin vor, mit einer Übersetzungsvariante, ich bin da, dann sind wir immer auf der richtigen Seite bei der Übersetzung seines Namens. Gott ist eine Variable und keine Konstante. Gott kann umdenken, Gott kann sich umentscheiden. Gott kann flexibel reagieren und immer dann, wenn es dem Leben dient. Und deshalb ist Gott eigentlich nicht berechenbar. Gott will unsere Freiheit. Und deshalb dürfen wir auch weiter im Glauben lernen. Wenn es in der Bibel zum Beispiel heißt, Gott sei derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, dann kann ich das nur so verstehen, dass sich Gott selbst treu bleibt in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit. Das ist die Konstante in Gottes Wesen. Alles andere ist variabel. Nun könntest du ja sagen, wenn ich mir alle Glaubensregeln irgendwie zurechtbiegen kann, wie ich will, dann zerbröckelt doch mein ganzer Glaube, dann zerbröckelt doch mein Glaubensfundament. Dann bleibt doch eigentlich gar nichts mehr übrig, wenn alles so variabel ist. Genau so ist es. Wenn ohne Regeln nichts übrig bleibt von deinem Glauben, dann besteht dein Glaube offenkundig tatsächlich nur aus Regeln. Und das wäre schade. Denn wenn ich nur ein wenig von der biblischen Botschaft verstanden habe, dann dies. Der christliche Glaube ist im Wesentlichen eine Beziehungsgeschichte zwischen mir und Gott. Glaube hat viel weniger mit Regeln zu tun, als wir meinen. Und das zeigt mir hier auch die Jona-Geschichte. Der vor längerer Zeit schon verstorbene jüdische Theologe und Religionsphilosoph Martin Buber prägte einmal die Aussage, nur am Du wird man zum Ich. Da kommt diese Beziehungsgeschichte wieder vor. Nur am Du Gottes in einer Beziehung zu ihm wirst du zu dem Menschen, den er sich gedacht hat. Das ist nichts mit Regeln zu tun. Je mehr du als Christ in Verhaltensregeln Sicherheit suchst, desto weniger suchst du die Sicherheit in der Beziehung zu Christus. Und besonders fatal ist es, ihr Lieben, wenn man selbst an den eigenen Regeln scheitert. Ja, was bleibt einem dann noch? Wenn wir versuchen, Glauben, was ja eigentlich vom griechischen Grundwort her mit Vertrauen zu übersetzen ist, wenn wir versuchen, Glauben, also Vertrauen, in Paragraphen zu gießen, versuchen wir doch automatisch, Gott in seinem dynamischen Handeln für uns Menschen zu begrenzen. Und Gott, das zeigt mir diese Geschichte, lässt sich nicht gern begrenzen. Er lässt sich nicht gern einschränken in seiner Liebe, in seiner Kreativität, in seiner Lebendigkeit und Barmherzigkeit. Ein gereifter Glaube, der in der Beziehung zu diesem Christus wächst, der verliert sich am Ende weder in der Beliebigkeit, noch sucht er Sicherheit in Regeln und Gesetzlichkeit. Die Orientierung für sein Glauben und Leben findet er immer in der Beziehung zu Christus. Bin ich bereit, dazu zu lernen? Bin ich bereit, mein Jona-Denken und damit auch manche meiner Überzeugungen zu hinterfragen? Lasse ich mich von diesem Gott in die Weite locken? Ich selbst lebe von der Gnade tagtäglich. Macht diese Erfahrung mich auch wirklich gnädiger? Liebe Gemeinde, am Ende bleibt uns letztlich nur das Staunen, wie geduldig Gott mit diesem einen, mit diesem seinem störrischen Propheten Jona mitgegangen ist. Immer wieder mitgegangen. Wie er an seiner Seite blieb, weil er diesen einen Menschen nicht aufgeben wollte. Ja, Gott will alle erreichen und er übergeht glücklicherweise, das ist unser Hauptgewinn, er übergeht dabei seine störrischen und eigenwilligen Kinder nicht, zu denen wir uns ja hoffentlich alle zählen. Und jetzt am Ende der Geschichte erkennen wir hoffentlich auch, dass es eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, ob diese Geschichte historisch wahr ist. Wahr ist, was sie uns über Gott lehrt, über sein Wesen. Darauf kommt es an. Über die Historität zu streiten, das wäre schon wieder der falsche Weg. Dann würde die Botschaft dieser Geschichte an uns schon wieder vorbeigehen. Dieses kleine biblische Büchlein ist für mich wie eine didaktische Lehrerzählung über das Wesen Gottes. Und unser Herr Jesus Christus hat nichts anderes gelebt, als das, was in dieser Geschichte vom Wesen Gottes zum Ausdruck oder gelehrt wird. Jesus hat in dem, was er lehrte und lebte, dieses Wesen Gottes sichtbar und zur Geltung gebracht, bis zum Lebensende, ohne Abstriche. Durch ihn wurde die Barmherzigkeit Gottes für die Menschen deutlich. Er lebte diese herrliche Inkonsequenz der Liebe Gottes. Für alle Frommen, für alle Nicht-Frommen, für uns, für unsere Lieben und nicht vergessen, auch für unsere Nichtlieben. Bleibt schlussendlich noch festzustellen, dass diese Geschichte kein Ende hat, kein Happy End. Der Erzähler lässt offen, wie Jonas Leben weiter verlief. Keiner weiß es. Ließ Jona am Ende diese Herzenserweiterung in der Therapie mit Gott am Ende doch zu? Änderte er sein Gottesbild, sein Glauben und damit sein Leben? Keiner weiß es. Und mit diesem offenen Ende werde ich an eine der größten Geschichten erinnert, die Jesus erzählt hat. Und das Erstaunliche, ich habe in meinem gesamten Leben nie darüber gepredigt. Es ist die Geschichte, die wir fälschlicherweise die Geschichte vom verlorenen Sohn nennen. Wir nennen sie fälschlicherweise so, weil sie korrekt lauten muss, die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Nachzulesen in Lukas 15. Auch Jesus ließ diese Geschichte offen. Er erzählt sie nicht bis zu Ende. Auch kein Happy End. Und wohl bemerkt, es ist eine Geschichte, die Jesus nicht irgendwem erzählte, sondern die den Frommen erzählte seiner Zeit. Den Frömmsten der Frommen, den Pharisäern. Wir wissen nicht, ihr Lieben, ob der ältere Sohn, der ja immer zu Hause war, aber letztlich nie daheim war, ob dieser ältere Sohn die Einladung annahm, mitzufeiern, sich mitzufreuen über die Heimkehr seines jüngeren Bruders. Jesus ließ das Ende offen. Warum wohl? Weil du und weil ich, wir als Hörer, wir müssen sie zu Ende leben. Es ist unsere Geschichte. Egal, ob wir der Jüngere oder der Ältere sind, einer von den beiden sind wir. Und wir müssen diese Geschichte zu Ende leben. Du und ich, wir werden sie auch zu Ende leben, ob wir wollen oder nicht. Und mit der Jona-Geschichte verhält es sich überhaupt nicht anders. Jeder von uns muss und wird diese Geschichte zu Ende leben. Leben müssen. Denn jeder von uns trägt diesen Jona in sich. Du und ich legen fest, ob der Jona in uns sein Gottesbild erweitert, ob er Gott seinen Handlungsspielraum, seine Kreativität, seine Spontanität, ja selbst seine Freiheit, sich ständig auch umentscheiden zu können, ob er das alles Gott zugesteht. Und ihr Lieben, glaubt mir, davon bin ich fest überzeugt. Wenn wir lernen, dies Gott zuzugestehen, dann kommen wir allmählich dem Ebenbild näher, das Gott sich bei der Erschaffung von uns Menschen gedacht hat. Dem Ebenbild. Was heißt, wir werden selber gnädiger. Wir werden selber barmherziger. Mit uns selbst und unserem Versagen und vor allem mit anderen Menschen. Dazu schenke uns Gott seinen Geist und sein Gelingen. Amen.